Vis-à-vis.
Wir treffen uns jetzt hier auf der Buch Wien, deswegen so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Norbert macht das niedig. Zäumen wir mal das Pferd von hinten auf, am Ende der Zerfallskriege Jugoslawiens. Summa summarum, da waren dann 135.000 Leute tot. Jugoslawien gab es nicht mehr, aber wie fing das eigentlich an?
Diese Konfliktsituation, die hatte was damit zu tun, wie dieses Jugoslawien organisiert war. Man hat ja sehr bewusst die ethnischen Identitäten gepflegt und vieles verteilt nach ethnischer Zugehörigkeit, Posten und Ressourcen. Die Konkurrenzsituation, die war immer da und die hat sich gesteigert. Und in einer Zeit der Wirtschaftskrise in den 80er Jahren, als Jugoslawien immer ärmer wurde, als es nichts zusätzlich umzuverteilen gab, sondern im Gegenteil, entwickelte sich das zu einer brisanten Mischung. Der slowenische Ökonom Jože Menzinger hat mal gesagt, alle fühlten sich von allen ausgebeutet und das zu Recht. Die einen glaubten, sie zahlen in ein Fass ohne Boden und die anderen kritisierten, dass die Schere zwischen armen und reichen Republiken immer weiter aufging.
Was ich interessant finde an dem Buch ist ja, es setzt die Geschehnisse in Jugoslawien sozusagen in den großen Rahmen. Wenn wir uns mal vor Augen führen, 1989, ja, das Jahr der Wunder sozusagen, Mauerfall, der Ostblock explodiert und dann gibt es plötzlich allenthalben tektonische Verschiebungen, Brüche, aber es fügt sich auch Neues zusammen. Können Sie den Rahmen nochmal beschreiben?
Das Jahr 1990 war das optimistischste Jahr, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Überall auf der Welt purzelten die kommunistischen, nicht nur die kommunistischen, sondern auch andere diktatorische Regime. Und der damalige amerikanische Präsident George Bush, der Vater des später viel berühmteren George W. Bush, hat eine berühmte Rede gehalten, in der er eine neue Weltordnung in Aussicht gestellt hat. Es war gedacht an eine Weltordnung, in der das Recht und nicht mehr die Macht regiert. Und dann kam Jugoslawien. Die Vereinten Nationen haben versagt. Sie haben sich in den 90er Jahren nie entscheiden können zwischen einseitiger Parteinahme für die Opfer und neutraler Vermittlung. Und aus diesem Versagen hat dann vor allem die amerikanische Politik mit ihrer Außenministerin Madeleine Albright die Konsequenz gezogen, dass man die Ordnung in der Welt nicht den Vereinten Nationen überlassen kann, sondern dass die Vereinigten Staaten das zu tun haben. Und es begann das unipolare Zeitalter, das 20 Jahre angehalten hat, mit dem Angriff auf den Irak zum Beispiel und vielen Interventionen der USA, dessen Ende wir zurzeit gerade erleben.
Im Untertitel des Buchs ist ja die Rede vom überforderten Kontinent Europa. Was genau machte damals eigentlich diese Überforderung aus? Was kam da zusammen, was vielleicht besser nicht zusammengekommen wäre?
Man muss sich vorstellen, das Jahr, in dem Jugoslawien auseinanderfiel, war gleichzeitig das Jahr, in dem Europa zusammenwachsen sollte. Im Dezember 1991, praktisch gleichzeitig mit der Debatte um die Anerkennung von Kroatien und Slowenien, fand der Gipfel von Maastricht statt, auf dem alles beschlossen wurde, was die heute Europäische Union ausmacht. Das heißt, unter anderem eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als Institution. Die Europäer haben gedacht, das ist so eine Art Gesellenstück, das wir abliefern müssen. Sie haben dabei eindeutig den Mund zu voll genommen. Gleichzeitig bestand die Gefahr, dass die Sowjetunion, die viel größere Gefahr, wie man damals dachte, blutig auseinanderfällt und dass das enorme Atomwaffenpotenzial der Sowjetunion in die Hände irgendwelcher zentralasiatischer Warlords fällt. Das war eine große Sorge, die natürlich viel Aufmerksamkeit von dem jugoslawischen Problem abgezogen hat.
Wir haben ja jetzt drei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens wieder einen Krieg mitten in Europa. Wenn man mal den Bogen schlägt zu damals, auch zu den diplomatischen Initiativen damals, auch zu dem, wie der Übergang sozusagen vom Frieden zum Krieg passierte, was kann man denn im Rückblick lernen aus dem Umgang damals mit der Krise für die Situation heute?
Also eine große Lehre aus den Jugoslawienkriegen für den Ukraine-Krieg gibt es nicht. Russland ist Vetomacht in den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat, und es ist Atommacht. Das ist kein Vergleich mit Serbien 1991. Aber man kann andere Lehren ziehen. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Vereinten Nationen, dass die internationale Gemeinschaft sich damals nicht entscheiden konnte zwischen neutraler Vermittlung und Parteinahme. Das ist jetzt jedenfalls nicht passiert. Es gibt eine eindeutige Parteinahme. Wir haben eine schreckliche Erfahrung mit Schutzzonen in Bosnien gehabt. Und jetzt wird sogar darüber geredet, solche Schutzzonen in der Ukraine einzurichten, ohne dass überhaupt neutrale ausländische Truppen im Land sind. Ja, das ist ein Zeichen dafür, wie man aus einem praktisch verdrängten Krieg einfach keine Lehren ziehen kann und will.
Schauen wir mal aufs Politpersonal. Damals war plötzlich ein grüner Außenminister, Joschka Fischer, derjenige, der mitspielen musste bei der Intervention im Kosovo, bei den Bombardements von NATO-Kräften, auch deutschen Kräften, auf Ziele in Serbien. Inwieweit hat denn dieser Krieg oder die Serie von Kriegen auf dem Balkan auch die bundesrepublikanische politische Wirklichkeit verändert?
Enorm. Denn zum ersten Mal hat sich in der Debatte zunächst um den Bosnienkrieg und dann vor allem um den Krieg ums Kosovo eine völlig neue Frontlinie in der Innenpolitik ideologisch aufgetan. Man kannte die klassische Rechts-Links-Konfliktlinie. Und das war zum ersten Mal in diesen Debatten nicht mehr der Fall. Vielmehr haben sich Konservative und Grüne, auch linke Grüne, zusammengetan und waren für Intervention, während andere Linke, klassische Linke und Sozialdemokraten, auch viele Christdemokraten, sich auf der anderen Seite befanden. Es war eine Frontlinie, wie wir sie später an vielen Themen wiedergefunden haben. Da standen auf der einen Seite die Globalisten und auf der anderen Seite die Souveränisten. Die einen, die von einer Weltgemeinschaft ausgingen, die die Außenpolitik als Weltinnenpolitik begriffen haben, die für die Menschenrechte der oberste Maßstab waren, und andere, für die ja, der Frieden zwischen unterschiedlichen Entitäten, Identitäten, Nationen der oberste Maßstab war. Die Souveränisten. Und inzwischen finden wir Souveränisten auf der Rechten und auf der Linken. Ja, das geht von der AfD bis zu Sarah Wagenknecht. Und dieser neue Widerspruch, der ist damals zum ersten Mal aufgeblitzt.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, es gab ja einige politische Entscheidungen, die ja auch damals schon durchaus umstritten waren. Also nicht nur NATO-Intervention im Kosovo, sondern zum Beispiel auch gleich zu Beginn die Frage der Anerkennung der Unabhängigkeit von Kroatien und Slowenien, damals durch die Regierung Kohl mit dem Außenminister Genscher. An welchen Stellen rückblickend betrachtet ist man da möglicherweise falsch abgebogen, oder hätte man, wenn man anders abgebogen wäre, vielleicht den Krieg oder die Kriege auf dem Balkan verhindern können?
Man ist vielleicht nicht falsch abgebogen, aber man ist zu früh abgebogen, würde ich sagen. Jedem, der die Lage kannte, musste klar sein, am Ende dieses Prozesses steht ein unabhängiges Kroatien in den Grenzen, die Kroatien hatte, auch schon in Jugoslawien. Die Frage ist nur, wann verbriefen wir das? Und das hat Bosnien unter Zugzwang gesetzt. Das heißt, die Bosnier mit ihrem Präsidenten Alija Izetbegovic mussten entscheiden, ob sie nun zu einem Milosevic-dominierten Rumpf-Jugoslawien gehören wollten und das vielleicht durch lange Zeit als verachtete Minderheit in einem großserbischen Staat, oder ob sie selbstständig werden wollten gegen den Willen eines Drittels der Bevölkerung. Das war eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Und niemand hat sich darum geschert, wie sehr man die Bosnier damit unter Druck setzt. Das war ein Fehler. Man ging ganz gezielt, praktisch mit Tunnelblick, auf die Anerkennung Kroatiens zu. Das war das Hauptthema in Deutschland. Es war eine wertgeleitete Außenpolitik. Also nichts gegen Werte. Ja, aber wenn man mit einem Tunnelblick darauf zugeht, dann besteht halt die Gefahr, dass alles, was sich am Rande des Gesichtsfelds ereignet wird, überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Und dann kann es zu einer Katastrophe kommen. Außenpolitik ist oft mehr eine Geschichte der unerwünschten Wirkungen als der beabsichtigten.
Und wenn wir jetzt nochmal Bilanz ziehen, die Balkanregion gut 3 Jahrzehnte nach den Kriegen, wo stehen die heute, wo können die hin?
Ich stelle mir das immer so vor, das Zusammenleben von Kroaten, katholischen Kroaten, orthodoxen Serben, muslimischen Bosniaken, muslimischen, teils katholischen Albanern in der Region ist ja nichts, das von Jugoslawien erfunden wurde. Das ist ja Jahrhunderte alt. Und diese jahrhundertealte Entwicklung und Geschichte, die stelle ich mir vor wie eine Netflix-Serie mit Liebesszenen, Szenen, wo man sich miteinander verträgt, Szenen, in denen Spannungen herrscht und wo es Krieg gibt, und die wechseln einander ab. Und die staatliche Aufteilung des Balkan, die 1991 begonnen hat und 2008 geendet hat, die hat diese Filmserie an einer Stelle abrupt unterbrochen. Wir sehen jetzt ein Standbild der letzten Szene, und diese letzte Szene ist eine Kriegsszene. Und diese Szene behalten alle in Erinnerung. Und die Hoffnung, dass nach dem Motto klare Rechnung, gute Freunde, alles gut werden würde, wenn erstmal klare Verhältnisse herrschen, wenn die einen hier wohnen, die anderen da und sich alle dann um ihre eigenen Probleme kümmern, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.
Vielen Dank. Norbert Mappes-Niedek war das, Journalist und Autor des Buchs Krieg in Europa, der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent. Danke für das Gespräch.
Ja, klasse. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.